True Crime Lübeck. Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von True Crime Lübeck, unserem LN-Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Rabea Osol und mit mir am Mikro ist mein Kollege Sven Wede.
Hallo.
Und wir wollen heute über einen ja wirklich spektakulären, aber auch sehr erschreckenden Fall sprechen, der sich schon vor einer ganzen Weile in Lübeck zugetragen hat. Sven, erzähl uns doch mal kurz, worum es geht.
Ja, wir sprechen tatsächlich heute über eines der schrecklichsten Verbrechen in der Geschichte der Hansestadt Lübeck. Und zwar war es am 18. Januar 1996, da wurde in der Hafenstraße in Lübeck eine Flüchtlingsunterkunft in Brand gesteckt. Und bei diesem schrecklichen Feuer starben damals 7 Kinder und Jugendliche und 3 Erwachsene. Und diese Tat, dieser Brandanschlag beschäftigt die Stadt und die Menschen eigentlich bis heute. Es war mal viele Jahre danach, dass ein Lübecker Stadtpräsident sagte, der Brand schmerze wie ein Pfeil im Fleisch der Hansestadt. Und der Grund für diesen Satz ist eigentlich auch, dass die Tat bis heute ungeklärt ist. Und gleichzeitig ein ideologischer Streit darum entbrannt ist und die Tat auch immer wieder politisch instrumentalisiert wird. Denn man muss sagen, es gibt im Grunde genommen zwei Theorien, die sich gegenüberstehen, nämlich einmal, dass der Brandanschlag von Rechtsradikalen begangen wurde und einmal, dass das Feuer von einem oder mehreren der Asylbewerber selber gelegt wurde. Und so ist es, dass zum Beispiel auf Demonstrationen und Kundgebungen, als sich der Brandanschlag zum 25. Mal jährte, die Tat dann als eine rassistische Tat von Neonazis beschrieben wird, die von der Polizei und Justiz geschützt worden seien. Das ist sozusagen der eine Vorwurf. Und auf der anderen Seite gab es dann zum Beispiel den Moment, als der damalige Leiter der Staatsanwaltschaft extra ein Buch geschrieben hat, um die Ermittlung zu rechtfertigen. Ja, und dieser ideologische Streit, kann man sagen, hält eigentlich bis heute an. Und wenn man diesen Fall nicht von Anfang an verfolgt hat, ist er auch wirklich schwer zu durchschauen. Denn es gibt sehr viel, also Details, Theorien, es gibt falsche Geständnisse. Und das kann sehr verwirrend sein. Und diese Verwirrung wollen wir heute mal entwirren. Und zwar natürlich ganz unideologisch uns mit den reinen Fakten beschäftigen, die mal sortieren, einzuordnen. Ja, und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich unsere Kollegin Susanne Pironi, die damals Polizeireporterin war und den Fall tatsächlich von Anfang bis zum Ende begleitet hat.
Ja, hallo. Das war tatsächlich der Fall, der in meiner journalistischen Tätigkeit bis heute den meisten Raum eingenommen hat. Am Anfang sehr, sehr intensiv über die ersten Jahre und mittlerweile ein bisschen weniger, aber zu jedem Jahrestag immer mal wieder. Und ja, ein Thema, was immer bei mir auf dem Radar gewesen ist.
Ja, das sieht man auch tatsächlich, wenn man ins Archiv guckt. Also ich glaube, da finde ich 30, 40 Artikel dazu von dir allein, ne?
Mindestens.
Vielleicht fangen wir tatsächlich einfach mit den Ereignissen dieser Brandnacht an. Denn es war ja tatsächlich so, dass du wirklich als eine der ersten mit vor Ort warst und am Brandort eingetroffen bist. Und diese Nacht war natürlich für viele Menschen ein traumatisches Erlebnis. Da wollen wir jetzt hier keine Einzelheiten explizit schildern. Aber vielleicht erzählst du uns doch mal kurz, wie du von dem Anschlag erfahren hast und wie sich die Situation da vor Ort für dich dargestellt hat.
Das tue ich gerne. Also morgens 4:15, halb fünf hat bei mir zu Hause das Telefon geklingelt, das Festnetztelefon. Wir befinden uns im Jahr 1996. Handys waren eine Seltenheit. Es gab die ersten, aber es war eine Seltenheit. Und am Telefon war der Pressesprecher der Lübecker Polizei, der mir sagte, ich sollte mich mal auf dem Weg in die Hafenstraße begeben, da gäbe es einen Großbrand. Ich bin dann losgefahren, habe natürlich noch Kollegen informiert, Fotografen und schreibende Kollegen. Und bin dann hingefahren und habe also schon unterwegs auf der Fahrt gesehen, den hellen Schein der Flammen, die sich da am Hafen in die Nacht emporgehoben haben. Und vor Ort war dann wirklich völliges Chaos. Also es stand alles voller Feuerwehrfahrzeuge, die Blaulichter irrten darum. Gehetzte Feuerwehrmänner rannten durch die Gegend mit ihren Schläuchen. Aus dem Haus schlugen immer noch Flammen und dichter Qualm. Und es gab auch schon die ersten toten Menschen, die aus dem Haus rausgesprungen waren und dort auf dem Pflaster lagen. Es wurden Menschen aus dem Haus gerettet. wir hatten 0 Grad, es regnete, Schneeregen dazwischen. Die waren im Nachthemd, die waren mit Schlappen, teilweise barfuß, sind da durch die Pfützen geführt worden zu einem Stadtwerkebus. Das ist üblich in solchen Fällen, dass man dann erstmal einen Bus kommen lässt, der geheizt ist und wo die Menschen sich erstmal aufhalten können, die das Haus verlassen haben oder rausgerettet werden. Und wie mir später auch Feuerwehrleute erzählt haben, sind auch zu diesem Zeitpunkt im Haus noch Menschen gestorben, auch vor den Augen der Feuerwehrleute, die oben auf den Drehleitern standen, reingucken konnten, Menschen rausholen wollten über die Fenster und von hinten kamen die Flammen und haben beispielsweise eine ganze Familie verschlungen.
Da gibt es ja auch ein ganz berühmtes Foto von dieser Situation, oder?
Genau, das ist die Drehleiter, die umgekippt ist. Man muss dazu wissen, dass die Feuerwehr alles alarmiert und alles in Gang gesetzt hat, was sie hatte an Fahrzeugen und natürlich auch an Personal. Und irgendwann war der Fahrzeugpool einfach leer. Es waren nicht mehr genug Fahrzeuge da. Es musste aber noch eine Drehleiter her und dann haben sie eine aus dem Museum geholt. So aus den 50er Jahren kann man sich vorstellen, diese buckligen Karosserien. Und diese Drehleiter ist umgekippt während des Einsatzes. Oben im Korb war ein Feuerwehrmann, der gerade ein Kind auf dem Arm hielt, was er aus einem der Fenster geholt hat. Und in dem Moment ist diese Leiter umgekippt, gegen das Haus. Der Feuerwehrmann und das Kind sind unverletzt runtergekommen, aber dieses Foto dieser umgekippten, gegen das brennende Haus gelehnten Drehleiter ist das ikonische Foto dieser Nacht.
Ja, ich wollte noch mal eine Nachfrage stellen. Du schilderst ja so anschaulich, was für ein wahnsinniges Chaos da geherrscht hat. Natürlich, die Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, zu retten, zu löschen und so weiter. Die Leute wurden evakuiert und so weiter. Wie geht man da jetzt als Journalistin oder Journalist vor in so einer Situation? Welche Rolle nimmt man da so ein und ja, was macht man? Wie findet man sich darin zurecht?
Naja, also zunächst mal ist es wichtig, Ansprechpartner zu finden. Und nun kann natürlich jemand, der da irgendwie durch die Gegend läuft und Schläuche ausrollt, keine Auskunft geben. Der kann dir zur Not was zurufen. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wenn es um den Brandausbruchsort kommt. Genau das habe ich auch erlebt. Ich habe zunächst versucht, mir erstmal ein Bild zu machen. Also erstmal gucken und alles aufschreiben, was man sieht. Und dann habe ich versucht, ins Gespräch zu kommen mit Hausbewohnern an diesem Bus. Und da waren auch einige, die auch bereit waren, mit mir zu sprechen. Es sind ja nicht alle schwer verletzt worden. Also es sind 3 sind unverletzt aus dem Haus gekommen. 10 haben ihr Leben verloren bei diesem Brand und die restlichen sind verletzt worden, mehr oder weniger schwer. Teilweise nur leichte Versengungen, teilweise auch sehr schwer verletzt, teilweise auch so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus noch gestorben sind. Also habe ich versucht, Gesprächspartner zu finden, das ist mir auch gelungen, die ein bisschen was erzählt haben aus ihrer eigenen Anschauung. Die reinen Fakten zum Brand, das kommt später. Also man muss erstmal, müssen das auch ein bisschen zeitlich einordnen. Es gab kein Internet, es gab keine Live-Berichterstattung, man konnte hinterher alles nochmal in Ruhe sortieren und aufschreiben. Es gab keine Gaffer, die Videos am Ort gemacht und gepostet haben, so wie das heute üblich wäre, das gibt's nicht. Und es gab an diesem Morgen auch keine Absperrungen. Und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass es noch keine Videogaffer gab oder sowas, sondern wenn man so ein Chaos hat vor Ort, denkt keiner daran, Flatterband zu spannen und irgendwelche Leute abzuhalten. Ich konnte mich also ziemlich frei bewegen und habe dann versucht, so viele Eindrücke wie möglich zu sammeln.
Nimmt einen das dann eigentlich selber vor Ort auch schon mit? Es ist ja wirklich ein ganz schreckliches Ereignis. Oder ist man dann noch so ja unter Adrenalin, dass man noch gar nicht so richtig wahrnehmen kann oder verinnerlichen kann, was da geschehen ist?
Nein, man reagiert völlig professionell. Man denkt nicht darüber nach, was passiert ist, sondern nur, dass man seine Informationen zusammensammelt, dass man alles mitkriegt und dass man weit über das hinaus, was Menschen sagen, auch sozusagen die Atmosphäre einfängt. Und nur so ein Beispiel, ich habe dann hinterher festgestellt, ich hatte mir kurz vor diesem Brand eine neue Winterjacke gekauft und habe dann hinterher festgestellt, dass die gesamte Vorderseite voller Brandlöcher war. Also da war natürlich auch Funkenflug und letztlich sehe ich an mir selber dann auch manchmal, dass ich vergesse, die Gefahr zu sehen. Also in dem Moment, wo ich dann irgendwas aufschreiben will, irgendjemand sprechen will, irgendwas sehen will, irgendwas beobachten will, kenne ich da manchmal auch keine Schranken. Und da es noch niemanden gab, der mir gesagt hat, das wird da jetzt da gefährlich und geh da mal nicht hin. ist das halt passiert. Heute haben Feuerwehren auch Pressesprecher vor Ort, die dann da sind und das kanalisieren und bündeln. Damals gab es das alles noch nicht.
Wie lange ging denn die Nacht da? Wann ja, war das vorbei und konntest du dich dann auf dem Weg in die Redaktion machen oder wie ging es weiter?
Ja, genau. Also ich bin dann, dann wird natürlich, werden auch Kollegen nachgeordert und nachgefordert und irgendwann wird man dann auch abgelöst. Ich bin dann um 9 irgendwie nach Hause gefahren. Also ich bin, wie gesagt, 15:45 dahin, um 9 nach Hause gefahren, hab dann gefrühstückt, geduscht.
War das Feuer da gelöscht dann?
Nein, um Gottes Willen. Die Löscharbeiten haben bis in den Abend gedauert. Das ist ja immer so, dass in solchen Brandobjekten dann auch Glutnester sind, die erstmal gefunden werden müssen. Wärmebildkameras gab es übrigens damals auch nicht. Es ging also erstmal darum, das Feuer zu löschen, die Toten zu bergen und dann nochmal Nachlöscharbeiten zu machen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange das dauert, aber üblicherweise bei solchen Objekten ist die Feuerwehr ungefähr 24 Stunden vor Ort.
Ja, nachdem du dann erstmal gefrühstückt hast und so weiter, bist du dann in die Redaktion gefahren und da waren ja alle schon, wussten ja schon Bescheid davon, was passiert ist und ja, erzähl doch mal, was dich da erwartet hat.
Da hat mich dann eine weitere Überraschung erwartet. Ich muss immer wieder mal daran erinnern, dass wir in 96 sind, dass wir nicht ständig am Handy gehangen haben, nicht ständig Nachrichten geguckt haben. Also ich nach Hause duschen, in die Redaktion fahren, komme hier die Treppe hoch, in den ersten Stock kommt mir schon jemand entgegen und sagt, die Täter sind schon festgenommen. Völlige Überraschung, hatte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Das war nicht zu erwarten, weil vor Ort sah es noch so aus, naja, wir kümmern uns jetzt erstmal um das Löschen des Brandes, um die Rettung der Verletzten. Und die Ermittlung, also die Kripo kann üblicherweise immer es ermitteln, wenn der Brand aus ist und wenn die Feuerwehr abgezogen ist. Die kommen natürlich schon vorher und gucken sich das an, aber letztlich kann man da noch gar nichts machen. Insofern war das ziemlich überraschend.
Ja, und damit sind wir jetzt wirklich auch an einem ganz spannenden Punkt, denn es werden sich am Ende zwei Theorien gegenüberstehen. Die eine besagt, dass 4 Neonazis aus Grevesmühlen diesen Brand gelegt haben. Die andere, dass ein oder mehrere Asylbewerber, die in dem Heim gelebt haben, selbst das Feuer entzündet haben. Um das Ganze jetzt ein bisschen verständlicher zu machen, lass uns den Fall vielleicht mal nicht zeitlich verfolgen, sondern diese beiden Verdachtslagen nacheinander beleuchten. Und die Rechtsradikalen waren es ja, die zuerst im Fokus der Ermittlungen standen, also um die es dann auch ging, als du in die Redaktion gekommen bist. Erzähl uns doch einmal, wie es dazu gekommen ist, dass ja die Polizei die so schnell im Visier hatte.
Ganz einfach, die standen vor dem Brandort rum. In dieser Nacht sind natürlich auch Schaulustige da gewesen, nicht so richtig viele so früh am Morgen, aber tatsächlich diese drei jungen Männer aus Grevesmühlen als Skinheads bekannt mit einem Wartburg. Und da ist eine Polizeistreife vorbeigekommen und die Beamten konnten natürlich eins und eins zusammenzählen oder haben eins und eins zusammengezählt und haben gesagt, brennendes Asylbewerberheim. Skinheads davor, die nehmen wir jetzt erstmal in Gewahrsam. So sind die drei dann ziemlich schnell bei der Polizei gelandet. Und damit entstand der Verdacht, die hätten irgendetwas mit diesem Brand zu tun gehabt.
Um zu verstehen, warum die Polizei so schnell davon auch ausgegangen ist und sich erstmal ja sehr sicher war, dass die Rechtsradikalen das gemacht hatten, muss man ja vielleicht das ganze Geschehen auch nochmal so ein bisschen in den historischen Kontext einbetten. Wir sind ja in den 90ern und da sind ja auch einige rechtsradikale Anschläge schon vorweggegangen in den Jahren zuvor. Kannst du uns da was drüber erzählen, Susanne?
Genau, da hat Lübeck und Schleswig-Holstein, aber vor allen Dingen Lübeck auch eine gewisse traurige Berühmtheit erlangt. Es hat zwei, drei Jahre vor diesem Hafenstraßenbrand das erste Mal wieder eine Synagoge in Deutschland gebrannt nach dem Zweiten Weltkrieg. In diesem Falle die Lübecker, aber nicht die Synagoge selbst, sondern ein Schuppen, der daran angebaut war. Kurz darauf hat es nochmal einen Anbaubrand an der Synagoge gegeben. Auch diese beiden Taten sind Neonazis zur Last gelegt worden. Es hat zwei Brandanschläge auf Kirchen gegeben, wo sich die Pastoren für Flüchtlinge eingesetzt haben. Davon ist eine, die katholische Vizelinkirche, komplett ausgebrannt und zerstört worden. Auch hier gab es einen fremdenfeindlichen oder neonazistischen Hintergrund. Und es gab den Brandanschlag von Mölln, bei dem drei Frauen ums Leben gekommen sind und für den zwei Neonazis zu langen Jugendstrafen verurteilt worden sind. Also es gab schon eine ganze Reihe solcher Taten vorher und da war es natürlich irgendwie folgerichtig, dass die Menschen sofort an einen Anschlag gedacht haben.
Trotzdem ist es ja so dann, dass die vier Grevesmühlener, also dass der Verdacht gegen sie dann relativ schnell doch wieder fallen gelassen wurde.
Ja, also es stellte sich da draus, dass diese drei jungen Männer, die da vor dem Haus standen, dass da noch ein vierter dazugehörte zu dieser Gruppe. Und zunächst hat die Polizei gegen diese vier auch sehr intensiv ermittelt, also schon an diesem Morgen. Es ist sofort die Mordkommission zusammengetreten, um die Ermittlungen aufzunehmen. Und nachdem die festgenommen worden sind, haben die auch gleich deren Wohnungen in Grevesmühlen durchsuchen lassen. Und zwar, wie mir mal ein Ermittler gesagt hat, so richtig durchsuchen. Also mit Tapeten runterreißen, Waschbecken von der Wand und das komplette Chaos hinterlassen. Dann aber stellte sich heraus, dass diese vier jungen Männer oder drei bis vier jungen Männer ein Alibi haben. Zum einen an dem mutmaßlichen Zeitpunkt, an dem der Brand ausgebrochen ist, waren sie an einer 6 Kilometer entfernten Tankstelle in Lübeck. Da gibt es einen Kassenbon als Beleg. Und sie sind, das ist erst Jahre und Jahrzehnte später bekannt geworden, das wusste ich auch lange nicht, sie sind in dieser Nacht von der Polizei observiert worden.
Also sind die dann durch Lübeck gefahren mit ihrem Auto und die Polizei hat die verfolgt?
Sozusagen, die haben die also beobachtet die ganze Zeit. Die waren hier in Lübeck, um Autos zu stehlen. Die waren der Polizei schon bekannt. Die sind ja auch vorbestraft und auch hinterher noch mehrfach wegen anderer Delikte bestraft worden. Das waren wohl schon ziemlich schlimme Finger und die Polizei hatte die einfach auf dem Radar und die sind in der Nacht observiert worden. Ob jetzt durchgehend, weiß ich nicht, aber zumindest in sehr, sehr weiten Teilen.
Es muss ja eigentlich, eine durchgehende Observierung würde ja sofort dann in Anführungszeichen ein Alibi verschaffen. Trotzdem wurde ja gegen sie ermittelt, also muss ja von der Seite der Polizei zumindest nicht ganz ausgeschlossen worden sein können, dass es da vielleicht doch eine Möglichkeit gegeben hat. Und du wolltest da gleich reingrätschen, ich sehe es dir an. Sag mal.
Sie sind noch an diesem Tag, soweit ich weiß, freigelassen worden, wegen genau dieser Alibis. Aber tatsächlich gab es Merkwürdigkeiten. Einige von denen, vielleicht auch alle, ich glaube aber nur einige, hatten versenkte Augenbrauen und versenkte Wimpern und versenkte Pony, also Haare. Die haben eine sehr krude Erklärung dafür abgegeben. Die haben behauptet, sie hätten einen Hund mit Haarspray eingesprüht und angezündet und dabei sei das passiert. Wie gesagt, die Jungs sind schon ziemlich schlimme Finger. Und diese Erklärung ist schon ein bisschen hanebüchen. Aber letztlich ließ sich ihnen nichts nachweisen, weil halt dieses Alibi bestand, was später nochmal angezweifelt worden ist. Und zwar deshalb, weil man den Zeitpunkt des Brandausbruchs dann später auch angezweifelt hat.
Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil wenn diese Tankstelle nur 6 Kilometer entfernt war, dann müsste man ja den Zeitpunkt des Brandausbruchs wirklich sehr genau bestimmen können, um sicher zu sein, dass sie wirklich in dem Moment an der Tankstelle gewesen sein können. Denn sie können ja 10 Minuten vorher auch da gewesen sein.
Das stimmt, aber über den Brandausbruch und vor allen Dingen den Ort und die Zeit des Brandausbruchs hat es also später lange Expertenstreite, Gutachterstreits gegeben. Darüber sind sich die Menschen, die Beteiligten sehr uneinig, wann das Feuer ausgebrochen, also gelegt worden ist, wann es ausgebrochen worden ist, ist klar, wann es gelegt worden ist und wo es gelegt worden ist. Und das spielt auch im weiteren Verlauf noch eine ganz wichtige Rolle. Darüber streiten sich die Experten bis heute.
Und war es nicht bei den versenkten Haaren auch so, dass es da den Fall gab, dass eine Rechtsmedizinerin, die quasi bestätigt hat, auch welche sichergestellt hat, die dann aber irgendwie verschwunden waren?
Also davon weiß ich nichts, dass sie verschwunden sein sollen. Da kann ich nichts zu sagen, das weiß ich nicht.
Die Haare sollen verschwunden sein, oder?
Ja, genau.
Ah, ja, okay.
Ja,
genau.
Ja. Aber das weiß ich nicht.
Aber ich habe noch mal eine andere Frage dazu, weil diese Sache mit dem Hund, was die erzählt haben, hat man denn so ein Tier gefunden oder so? Weil ich meine, wenn jetzt die wirklich einen Hund angezündet haben, dann muss der ja irgendwo, müssen ja die Überreste sein. Oder konnte man wirklich dann auch sicher gehen, dass das eine Ausrede war?
Das weiß ich nicht, ob man den Hund sichergestellt hat. Wenn das so wäre, hätte ich das sicherlich gewusst. Also möglicherweise nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit das vorher gewesen sein soll. Also versenkt und versenkt ist ja auch zweierlei, ne? Also wenn sie frisch versenkt sind, dann sind noch so Kügelchen an den Haaren. Und wenn sie einen Tag später versenkt sind, dann sind die Kügelchen weg. Ich weiß jetzt nicht detailliert, in welchem Zustand die Haare sind. waren, aber es ist immer gesagt worden, das sei eine ziemlich dumme Ausrede oder so ziemlich krude Ausrede. Widerlegt worden ist es nie, dass es nicht so gewesen ist.
Kann es nicht auch so gewesen sein, beziehungsweise wäre das nicht auch eine Mysterie oder vielleicht Ausrede gewesen? Sie waren ja auch selber am Brandort und du hast ja vorhin erzählt, wie du selber sozusagen auch Verbrennung an der Jacke hattest, dass sie da sich hätten diese Verbrennung zuziehen können?
Möglicherweise, aber die waren wahrscheinlich zu doof, um das zu sagen. Das weiß ich nicht. Also wir müssen ja auch davon ausgehen, dass die vielleicht auch einen etwas schmaleren Horizont haben. Ne? Vielleicht ist ihnen diese Ausrede auch nicht eingefallen.
Naja, und wenn sie jetzt gesagt hätten, ja, wir waren hier am Brandort dann und dann, als das ausgebrochen ist oder so, dann hätten sie sich ja vielleicht auch damit wiederum belastet. Also
sie sind ja am Brandort festgenommen worden.
Ja, aber vielleicht haben sie in dem Moment einfach so gedacht, wenn sie jetzt auch noch zugeben, ja, wir waren vorhin auch schon hier oder so, ne, dann machen sie sich ja eigentlich vielleicht auch verdächtig damit. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sie durch die Hitze einfach das so abgekriegt haben, weil sie zu nah dran waren oder so. Ne? Das
denkbar. Ja.
So ein Riesenfeuer, das strahlt ja ordentlich Hitze auch aus.
Also das Feuer selbst hat in dem Haus, hat mir die Feuerwehr damals gesagt, 1000 Grad gehabt.
Denkbar ist aber natürlich auch, zumindest immer noch, dass sie etwas damit zu tun haben könnten, denn es gab ja später auch nochmal ein Geständnis von einem der vier, richtig?
Ja, es gab später ein Geständnis, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, die haben auch hinterher noch Straftaten begangen und sind auch dafür verurteilt worden. Und einer der vier hat in Bützow in Mecklenburg-Vorpommern in Haft gesessen und hat dort gegenüber einem Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt, glaube ich, oder einem Psychologen ein Geständnis abgelegt. Sie hätten dieses Haus angezündet. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft nochmal ein Ermittlungsverfahren gegen die eingeleitet, hat dann aber festgestellt, dass die Angaben, die in dem Fall Mike W. gemacht hat in Bützow, sich nicht mit den Erkenntnissen der Spurensicherung und der Brandermittler am Brandhaus decken.
Was weiß man denn sozusagen über das Ergebnis dieser Ermittlungen? Weiß man, wie
die sind wieder eingestellt worden.
Nee, ich meine, weiß man, womit das Feuer entzündet wurde oder wo es entzündet wurde?
Nee, das weiß man nicht, beziehungsweise das ist die Frage, wen man danach fragt. Also es gibt diverse Theorien, wo dieses Feuer entstanden ist. Die Polizei ist davon ausgegangen, dass das im ersten Obergeschoss im Flur entstanden ist. Als ich morgens eintraf, habe ich einen Feuerwehrmann gefragt, der da rumlief und habe gesagt, sagen Sie mal, wo ist denn das Feuer ausgebrochen? Da hat er zu mir gesagt, das sehen Sie doch da im ersten Stock. So, die Staatsanwaltschaft hat immer wieder die Meinung vertreten, das ist im ersten Stock ausgebrochen. Die Verteidigung von einem der, von dem einzigen Verdächtigen, der jemals vor Gericht gestellt worden ist, zu dem kommen wir nachher, und ein von dieser Verteidigung engagierter Sachverständiger haben gesagt, das ist im Vorbau unten an der Tür, an der Eingangstür ausgebrochen. Was für einen Anschlag von außen sprechen würde. Eine Brandlegung im ersten Stock müsste aus dem Haus gekommen sein, weil die Haustür abgeschlossen war. Und wie soll jemand in den ersten Stock kommen, um da ein Feuer zu legen, der von außen kommt? Wer von außen ein Feuer legt, würde das immer im Erdgeschoss legen, beziehungsweise in diesem Vorbau. Ist ja ein Eckhaus gewesen. Das hatte so einen hölzernen Vorbau, wo die Haustür drin war, wie eine kleine Veranda. Und da behaupten, die eine Fraktion sei das Feuer ausgebrochen und die Kripo und das LKA und die Sachverständigen von der Polizei haben den Brandausbruchsort im ersten Stock lokalisiert.
Also da haben sozusagen die Sachverständigen unterschiedliche Deutungen, je nachdem auch, wer da sozusagen unter Verdacht stand. Du hattest ja eben schon erwähnt, dass es einen zweiten Verdächtigen gibt und der dann auch später vor Gericht stand. Und dazu können wir jetzt einmal kommen, denn das begann ja auch alles mit einem Geständnis.
Das begann mit einer Art Geständnis. Ich habe ja schon erzählt, dass die Überlebenden und nur leicht Verletzten in dieser Nacht in den Bus der Stadtwerke gebracht worden sind, der mit laufendem Motor da stand, der geheizt ist natürlich, und dann haben sie Decken bekommen und dann haben sie da in diesem Bus gesessen und gewartet, dass sie möglicherweise von einem Notarzt oder von einem Sanitäter begutachtet werden können, ob sie ins Krankenhaus müssen oder nicht. Das waren halt die Leichtverletzten, die mussten ein bisschen warten angesichts der ganzen Situation, völlig logisch. Und hinten auf der Rückbank dieses Busses hat Safwan E. gesessen, ein libanesischer Flüchtling, zwischen 20 und 21 Jahre alt. Auch darüber haben sich die Gelehrten später gestritten, als es darum ging, Jugendstrafe oder Jugendstrafrecht oder nicht Jugendstrafrecht. Der hat da gesessen mit versenkten Ohren. Und vor ihm hat ein Sanitäter, Jens L. aus Lübeck, gekniet und hat sich um ihn gekümmert und hat gefragt, also wie es ihm geht und ob er was für ihn tun kann. Und da soll dieser Safwan E. gesagt haben, wir waren's. So, der Sanitäter hat dann gedacht, ich habe ärztliche Schweigepflicht, das behalte ich mal schön für mich. Hat sich dann im Laufe des Tages klug gemacht bei seinen Vorgesetzten, wie er damit umgehen soll oder ob er jetzt diese Schweigepflicht tatsächlich hat. Dann hat sich aber herausgestellt, er hat natürlich als Sanitäter keine ärztliche Schweigepflicht und dann ist er zur Polizei gegangen und hat das erzählt und das hat dazu geführt, dass dieser Safwan E. dann einen Tag später festgenommen worden ist. Völlig überraschend. Also überraschend für die Öffentlichkeit.
Und quasi vorher wurden dann die vier Neonazis sozusagen wieder entlassen und dafür wurde er dann verhaftet als neuer Verdächtiger.
Genau. Mhm. So, und im Nachhinein sagen die Ermittler natürlich, wenn dieser Sanitäter Jens L. In diesem Moment schon reagiert hätte und diese Information weitergegeben hätte. Also vorne im Bus saßen Polizeibeamte, die ein bisschen aufgepasst haben, dass das da auch, was weiß ich, also da war ja sehr viel Polizei vor Ort und die hatten halt ja auch ihre Aufgaben, hier einzelne Personen jetzt vielleicht zu schützen. Also es ist jetzt nicht wie heute, dass sie die vor den Medien, vor der Medienmeute schützen mussten, aber dass sie da ein bisschen aufgepasst haben. Und es war eben ein Schutzpolizist vorne im Bus. Und wenn Jens L. an diesem Moment dann eben nach vorne gegangen wäre und hätte gesagt, also hier, der hat hier mir was gesagt, was so klingt, als hätte er das angezündet, dann hätte dieser Polizeibeamte, gehe ich mal von aus, irgendeinen Kripo-Beamten informiert und der wäre noch in dem Moment vernommen worden. Und möglicherweise hätte er dann ja vielleicht mehr gesagt im Angesicht dieses brennenden Hauses, der Toten, die draußen lagen, er selbst gerade knapp mit dem Leben davongekommen. Man weiß es nicht. Das ist natürlich jetzt heute reine Spekulation.
Also hat wahrscheinlich, Jens L. hat ja im besten Gewissen gehandelt und hat natürlich wahrscheinlich versucht, das Richtige zu tun. Gut. Wir wissen natürlich nicht, was dabei rausgekommen wäre. Sozusagen. Gab es denn noch mehr Indizien, die gegen Safwan E. sprachen? Oder war dieses eventuelle Geständnis dann der einzige Punkt?
Naja, der ist dann erstmal in Untersuchungshaft genommen worden. Und in dieser Untersuchungshaft hat die Staatsanwaltschaft Gespräche zwischen ihm und seiner Familie abhören lassen. Und da muss man ein bisschen was zum arabischen Sprachraum auch wissen. Das ist so wie zwischen Plattdeutsch und Bayerisch, vermute ich mal, würde ich laienhaft mal sagen. Also libanesisches Arabisch ist sicherlich anders als ägyptisches Arabisch oder irakisches Arabisch. Jedenfalls diese Gespräche, die auch wohl nicht besonders gut von der akustischen Qualität sind, sind dann von Dolmetschern abgehört und übersetzt worden. Und diese Dolmetscher sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Aber es soll dabei gesagt worden sein, wir wissen, was wir dort in dem Haus getan haben, sowas in der Richtung. Will einer der Dolmetscher verstanden haben, andere wollen irgendwas verstanden haben von wegen und Allah muss mir verzeihen. Also es ist am Ende nicht klar rauszufinden gewesen, was da tatsächlich gesagt worden ist.
Hat er denn im Verhör selber was gesagt gegenüber der Polizei dann?
Na, also er hat das natürlich bestritten. Er hat gesagt, er hätte nicht gesagt, wir waren's in dem Bus, sondern die waren's und hätte damit die Neonazis gemeint. Und er hat ja Unterstützung aus dem Haus gekriegt. Also alle Hausbewohner haben eisern behauptet, das könne nicht sein und es habe auch keinen Streit im Haus gegeben oder irgendwas und das sei von außen gekommen und das seien die Neonazis gewesen und niemand im Haus hätte das gemacht und schon gar nicht Safwan E. Und auch sein Vater hat ausgesagt, also er hätte das Türchen zum Haus quietschen gehört, das Gartentürchen. Und er hätte also so einen Schlag unten im Vorbau gehört, als wenn da irgendwas reingeworfen worden wäre. Man muss ihm auch zugutehalten, dass er seinen Sohn vielleicht schützen wollte. Das weiß man nicht.
Das klingt ja auch erstmal, finde ich, relativ absurd, die Vorstellung, dass jetzt jemand, der da wohnt, dann das Haus anzündet, weil es ist ja erstmal seine Unterkunft und er war ja auch Asylbewerber, das heißt, er wollte bleiben. Also wieso sollte so jemand Ja, das Anzünden. Gibt es irgendwelche Überlegungen dazu, was für ein Motiv er gehabt haben könnte?
Also diese Familie E muss man sich ein bisschen genauer betrachten. Das ist also der Vater, der Familienpatriarch mit seiner Frau, seinen, ich glaube, 3 Söhne waren es, Töchter, glaube ich, auch noch dazu. Und dieser Vater und seine Söhne, die haben einen Baubetrieb gehabt. Also die waren selbstständig als Putzkolonne oder als Baukolonne sind die unterwegs gewesen, haben auch ein Auto gehabt und haben offenbar auch Geld gehabt und ganz gut verdient. Und die wollten raus aus dem Haus. Die wollten gerne ein eigenes Haus beziehungsweise eine eigene Wohnung haben und wollten unabhängig leben. Und die Behörden haben ihnen das verweigert, weil sie als Asylbewerber nicht einfach irgendwo in eine Wohnung ziehen konnten. Das war ja noch die Zeit der Sammelunterkünfte und weil die Behörden gesagt haben, ihr bleibt da und ihr kommt dann nicht raus aus dem Haus. Und die wollten das unbedingt. Das ist eine Überlegung, die es gegeben hat nach dem Motto, wenn das Haus nicht mehr bewohnbar ist, müssen wir da ja auch nicht mehr wohnen. Andere sagen, es hat Streit gegeben im Haus, es hat Streit gegeben zwischen der Familie und einigen der schwarzafrikanischen Bewohner. Das hat sich aber ja nie richtig festmachen lassen. Also alle Hausbewohner haben gesagt, es war ganz wunderbare Stimmung im Haus, wir haben uns alle bestens verstanden, es war ganz fantastisch so, um es mal flapsig auszudrücken. Es gab keine Konflikte, was ich mir schwer vorstellen kann, aber das sind so mögliche Motive.
Das heißt, die Theorie wäre, dass es, wenn Safani das vorgelegt haben sollte, dass er quasi, dass es nicht um einen Brand an sich ging, sondern dass es ein Feuer war, was ihm außer Kontrolle geraten ist?
Möglicherweise, dass das genau das gewesen ist. Es ist auch nicht klar, ob er persönlich jetzt möglicherweise das Feuer gelegt haben soll, kann, könnte. Es gibt ja auch noch die ganze Familie drumherum, also möglicherweise auch seine Brüder, möglicherweise, er ist der älteste von diesen Brüdern, möglicherweise die beiden alle gemeinsam, das weiß man nicht. Und wahrscheinlich haben die nicht gedacht, dass sie das damit auslösen, falls sie es denn gemacht haben. Also wir wissen es ja nicht.
Ja.
Aber
das ist vielleicht nochmal wichtig an dieser Stelle auch zu sagen. Also das sind ja jetzt alles Vermutungen, die im Zuge der Ermittlungen irgendwie aufgekommen sind. Aber das ist ja nichts, was jetzt irgendwie Safan E. selber gesagt hat oder so. Ne? Also das ist vielleicht nochmal wichtig an der Stelle. Und ich habe nochmal eine Nachfrage, Susanne. Du hattest vorhin gesagt, dass der Vater ja vielleicht auch den Sohn schützen wollte und deshalb so erzählt hat, er hat irgendwie Geräusche von unten gehört, es könnte was eingeschlagen worden sein oder so. Und wir hatten ja vorhin auch schon einmal darüber gesprochen, dass die Türen ja auch abgeschlossen waren, was dann eher dafür sprechen würde, dass vielleicht keiner von draußen reingekommen ist und den Brand drin gelegt hat, sondern vielleicht eher das von drinnen gemacht wurde. Gab es denn aber irgendwelche Hinweise auf eingeschlagene Türen, Fenster oder sowas in der Art? Weil es muss dann ja irgendwelche Spuren, theoretisch, wenn es denn von außen gemacht worden wäre, müsste es ja irgendwelche Spuren geben, die auf einen Einbruch oder sowas hindeuten.
Die Schwierigkeit bei Brennen ist natürlich, dass man das nicht mehr unbedingt alles sehen kann. Und auch Feuerwehren zerstören Fensterscheiben, wenn sie einen Löschangriff machen. Und vor allen Dingen zerstören sie Türen. Also das nicht umsonst hat jeder Feuerwehrmann oder haben die Feuerwehrleute diese komischen Beile immer an der Seite hängen, damit sie nämlich eine Tür einschlagen können. Also die hauen dann mal schnell so neben dem Schloss da rein und dann ist vorbei. 1000 Grad in diesem Haus, eingestürzte Decken, Löscharbeiten, tausende literweise Löschwasser, was da durchgelaufen ist. Da ist natürlich vieles vielleicht auch zerstört worden an Spuren, das muss man einfach so sagen. Trotzdem können natürlich die Brandermittler und die Brandsachverständigen noch feststellen, wo die sogenannte stärkste Brandzehrung ist, so nennt man das, also wo ein solches Feuer ausgebrochen ist. Wie es sich verbreitet hat, es gibt durchaus Möglichkeiten, das im Nachhinein noch festzustellen und das ist ja hier auch passiert.
Um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, wir haben also nach diesem Brand 2 Theorien, wir haben die 4 Neonazis und wir haben den Bewohner aus dem Haus. Am Ende entscheidet sich ja dann die Staatsanwaltschaft, Anklage gegen den Hausbewohner zu heben und es kommt ja auch zum Prozess. Kannst du davon nochmal berichten, wie der dann abläuft?
Die Prozesse habe ich ja selber nicht verfolgt, aber es hat eben zwei Prozesse gegeben gegen diesen Hausbewohner, den ersten vor dem Landgericht Lübeck. Das Urteil ist dann später wegen eines Verfahrensfehlers aufgehoben worden vom Bundesgerichtshof und ist das Verfahren an das Landgericht Kiel verwiesen worden.
Weißt du, was das für ein Fehler war?
Nee, den Verfahrensfehler weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass in diesem Verfahren die Hausbewohner als Nebenkläger aufgetreten sind oder einige der Hausbewohner mit eigenen Anwälten auch. Üblicherweise ist es ja so, dass Nebenkläger diejenigen sind, Angehörige der Geschädigten einer Straftat und dass die an der Seite der Staatsanwaltschaft stehen, um sozusagen auf eine Verurteilung hinzuarbeiten oder dass diejenigen die Geschädigten sind. Hier war es jetzt so, dass die Nebenklagevertreter zur Nebenverteidigung geworden sind. Also die haben vor Gericht, da sind sie dafür eingestanden, dass das niemals aus dem Haus gekommen ist und dass Safwan eh unschuldig ist und dass das alles, dass diese ganze Anklage falsch ist, was sehr ungewöhnlich ist.
Und dann kam es ja den zweiten Prozess.
Ja,
und
kam zweimal zum Freispruch aus Mangel an Beweisen oder im Zweifel für den Angeklagten, weil ihm diese Tat halt nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte. Es haben auch nochmal diese Übersetzungen dieser Abhörbänder eine Rolle gespielt. Auch das ist ja nicht eindeutig gewesen. Und am Ende hat das Gericht zweimal den Angeklagten freigesprochen. Damit ist der Fall weiter offen und ungeklärt.
Das heißt, genau, wir haben dann das Resultat, dass die vier Neonazis ein Alibi haben und dass aber auch der Hausbewohner dann ja freigesprochen ist, weil es einfach keine Beweise für diese Theorie gibt.
So ist es, genau.
Wird denn da heute noch ermittelt oder ist das alles?
Also ermittelt wird nicht mehr, aber vielleicht müssen wir noch mal einen kleinen Exkurs machen. Dieses Verfahren und dieser Brand sind ja politisch sehr instrumentalisiert worden. Das heißt, wenn jemand unter Verdacht gerät, eine Straftat begangen zu haben, dann wird ihm zunächst ein Pflichtverteidiger beigeordnet. Von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft. Das ist deutsches Recht. Es muss ja ein faires Verfahren sein. Der Angeklagte muss, oder der Beschuldigte in diesem Fall angeklagt wird er erst, wenn er im Gerichtsverfahren ist, muss juristischen Beistand haben. Und dieser Pflichtverteidiger hat zunächst Safwan E. vertreten in diesem Ermittlungsverfahren und ist dann irgendwann abgelöst worden von zwei Verteidigerinnen aus Hamburg, die, man könnte flapsig sagen, der linken Szene zuzuordnen sind. Vielleicht tut man ihnen damit Unrecht, aber die jedenfalls sehr viel auch in Sachen Flüchtlingen und Abschiebung und ähnlichen Geschichten tätig sind. Und die haben also sozusagen die Verteidigung übernommen und das ganze Verfahren auf eine politische Schiene gehoben. Das fing schon vorher in Lübeck an, wo antirassistische Gruppen der Staatsanwaltschaft unterstellt haben, auf dem rechten Auge blind zu sein und nun hier einen Flüchtling zu verfolgen. Und das ist dann nochmal extrem geworden mit diesem Wechsel der Verteidigung, die dann auch sozusagen mächtig getrommelt haben, auch bundesweit getrommelt haben, um jetzt sozusagen hier klar zu machen, dass hier also eine Behörde einen Flüchtling zu Unrecht verfolgt und Neonazis schützt oder Neonazis nicht weiter verfolgt. Und das Ganze gipfelte dann in einer internationalen Untersuchungskommission, die dann einberufen worden ist von diesen Verteidigerinnen. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt an Wahlbeobachter in Fail States, ne? Nach dem Motto, nach 20 Jahren Diktatur, die ersten freien Wahlen, jetzt schickt die EU Wahlbeobachter, ob das auch alles seine Richtigkeit hat. Und so ähnlich war auch diese internationale Untersuchungskommission, die dann hier nach Lübeck kam, eine große Pressekonferenz gab und sagte, wir gucken jetzt mal, ob das alles so rechtmäßig ist.
Gab es denn irgendwelche Kritik an den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft oder der Polizei, die nachvollziehbar war?
Ja, also was heißt nachvollziehbar? Es ist immer wieder gesagt worden, es ist nicht genug gegen die vier Grevesmühlener ermittelt worden und diese Spur ist zu schnell fallen gelassen worden, weil die Staatsanwaltschaft auf dem rechten Auge blind ist. Ich habe diesen Verdacht eigentlich nie gehabt. Also ich war ja nahe dran, auch an den Ermittlern der Polizei hier in Lübeck und ich weiß, dass die sind nicht auf dem rechten Auge blind gewesen. Die haben immer eine gute Arbeit gemacht und die Lübecker Staatsanwaltschaft war ja auch eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft gegen rechtsradikale Taten in dieser Zeit. und hat sich da sehr engagiert. Also denen zu unterstellen, sie wären auf dem rechten Auge blind, ist wirklich, das ist einfach falsch. Und der ermittelnde Staatsanwalt von damals, der ist ja bekannt dafür, dass er nun gerade nicht rechts ist, und der ist auch hat lange Kommunalpolitik für die Grünen gemacht. Also das ist, der steht nun wirklich nicht in dem Verdacht, jetzt irgendwie auf dem rechten Auge blind zu sein.
Der hat später nochmal ein Buch über den Fall geschrieben, ne, in dem er die Ermittlungen rechtfertigt, oder?
Der Staatsanwalt. Ja, nein, genau. Der nicht. Der Staatsanwalt nicht, sondern der Leiter der Lübecker Staatsanwaltschaft.
Ah, okay.
Heinrich Wille, der das alles nochmal auseinandernimmt und nochmal belegt, dass sie das eben alles richtig gemacht haben. Es hat sicherlich auch Ermittlungspannen gegeben, wie es bei so einem großen Fall völlig normal ist. Aber jetzt so sagen, dass da bewusst falsch ermittelt worden ist, das finde ich, geht massiv zu weit.
Es wurde ja auch immer mal wieder eine Wiederaufnahme der Ermittlungen gefordert, was dann aber abgelehnt wurde. Wir haben jetzt ja am Ende diese zwei Theorien mit den Neonazis und dem Bewohner. Kann es denn nicht vielleicht auch sein, dass es sich in Wahrheit ganz anders abgespielt hat, dass es vielleicht so eine dritte Möglichkeit gibt, die, ja, die niemand bemerkt hat, die nicht aufgefallen ist und in die Richtung nie ermittelt wurde?
Also eins war von Anfang an klar, dass dieser Brand durch Brandstiftung entstanden sein muss. Also das Erste, was man natürlich immer prüft bei großen Bränden oder überhaupt bei Bränden, das ist technische Ursache. Also Kurzschluss, irgend sowas in der Richtung. Hier war es eigentlich von Anfang an klar, dass dieser Brand gelegt worden sein muss. Es hat keine weiteren Verdächtigen oder niemanden mehr gegeben, dem man das hätte sozusagen zur Last legen können. Also da ist nie jemand aufgetaucht während der Ermittlungen, wo man gesagt hätte, weder Theorie 1 noch Theorie 2, sondern wir haben hier Theorie 3. Das hat es nicht gegeben. Genau.
Aber man kann halt auch nicht ausschließen, dass es einen dritten Unbekannten gibt, der vielleicht nur nie aufgefallen ist.
Nee, ausschließen kann man das natürlich nicht, aber es hat nie Hinweise darauf gegeben.
Das Ganze ist ja jetzt schon ziemlich viele Jahre her. Gibt es noch eine Chance, dass da vielleicht doch nochmal Schwung in die Sache kommt, dass nochmal ermittelt wird, dass das nochmal aufgeklärt wird?
Die Chancen sind ziemlich gering. Also es müssten sich ja erstmal neue Anhaltspunkte ergeben. Wo sollen die herkommen? Das Haus steht nicht mehr, das ist abgerissen. Viele der Spuren sind ja damals schon durch das Feuer zerstört worden. Wo soll jetzt noch ein neuer Anhaltspunkt herkommen? Es könnte höchstens sein, dass irgendjemand ein Geständnis ablegt und zwar ein nachvollziehbares Geständnis. Das ist eher unwahrscheinlich. Es ist auch, soweit ich weiß, so, dass die ehemaligen Hausbewohner auch inzwischen in alle Winde zerstreut sind, teilweise auch nicht mehr in Deutschland leben. Sehe ich als sehr schwierig an. Hinzu kommt dann noch was anderes. Wir sind im Jahr 27 nach dem Hafenstraßenbrand. In drei Jahren ist der Fall verjährt. Das heißt, wenn es jetzt in 3 Jahren noch irgendwelche Anhaltspunkte gibt oder nach diesen 3 Jahren, dann wird es keine Strafverfolgung mehr geben. Also man muss dazu wissen, dass es nur 2 Straftaten gibt in Deutschland, die nie verjähren. Das eine ist Mord, das andere ist Völkermord. Wir haben es hier nach meiner laienhaften juristischen Einordnung mit Brandstiftung mit Todesfolge zu tun. Das ist eine Straftat, die ebenfalls mit lebenslanger Haft bestraft werden kann, also bis zu lebenslanger Haft, ähnlich wie Mord, aber eben der Verjährung unterliegt. Und alle Taten, die 10 und mehr Jahre Haft erbringen können für den Angeklagten, sind nach 30 Jahren verjährt. Das heißt, in 3 Jahren ist es sozusagen vorbei.
Das heißt ja aber, dass theoretisch in 3 Jahren jemand, der etwas weiß oder vielleicht wirklich damit zu tun hat, das auch aussprechen könnte.
Ja, so ist es.
Was ja vielleicht zumindest für die Hinterbliebenen der Opfer eine Gewissheit bringen könnte. Weil das ist sicherlich ja auch eine Frage, die ja viele Angehörige noch quält, dass man einfach nicht weiß, wer dafür verantwortlich ist.
Ja, das quält die ganz bestimmt. Also ich habe zwar keinen Kontakt mit denen, ich hatte aber viel Kontakt mit denen nach dem Brand. Und unvergessen ist mir natürlich der Vater aus Sair, der bei diesem Feuer seine Frau und seine 5 Kinder verloren hat.
Ja, das heißt, wir haben jetzt mal heute in dieser Folge versucht aufzuräumen ein bisschen mit dem Fall. Einmal herauszustellen, was wir eigentlich wissen und was wir nicht wissen. Mit einem richtigen Fazit können wir ja heute nicht hier rausgehen, oder?
Es wird kein Fazit Hafenstraßenbrand geben.
Aber danke, dass du uns diesen sehr traurigen und schrecklichen Fall erzählt hast. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören.
Ja, und ich sag auch vielen Dank, liebe Susanne. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de/truecrime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.
Dies ist ein Podcast der Lübecker Nachrichten, produziert von Verbal You.